Leute, bevor wir loslegen, müssen wir ein paar Korrekturen machen. Korrekturen und Ergänzungen.
Wow.
Ich fange mal kurz an, sind auch nur drei.
Ich bin sehr gespannt. Ja. Aber unsere ersten.
Ja.
Ich das tat nie weh als beim ersten Mal.
Also, Tywin, über den wir uns unterhalten haben und nicht wussten, was der da eigentlich mit seinen 60.000 Mann macht, sind übrigens 60.000, der reitet tatsächlich gegen die Starks.
Ja, wegen und, Tyrion.
Ja.
Und zwar haben wir das ja in aktueller Folge erfahren.
Ja. Und er schickt dann irgendwie 30.000 mit Jaime los, die Hälfte.
Naja.
So, das war das. Und dann ist tatsächlich Randy derjenige, der nett benachrichtigt, dass Robert verletzt ist.
Randy?
Renly.
Ach, Renly. Ja, Randy. Randy, der coole Onkel aus Florida, oder was? Okay, Renly.
Renly. Und egal, wie oft Maria euch das unterjubeln will, der dicke, glatzköpfige Mann, der immer in King's Landing rumläuft, ist nicht Viserys, sondern Varys.
Ah, ja. Ja. Ja, das ist so ein Ding von mir. Das ist mir aber auch schon oft aufgefallen, wenn ich im Privaten darüber rede, dass ich die Namen immer verwechsel.
Sprichst du öfter über Varys im Privaten?
Ja, leider. Viel zu oft.
Und was ich aber, als ich mir das aufgefallen ist, und ich dachte, okay, das müssen wir vielleicht kurz korrigieren, sonst denken die alle, wir wissen es nicht besser. Ist mir aufgefallen, dass Varys und Viserys ja und Daenerys alle sehr, sehr ähnliche Namen sind. Und vielleicht ist das, wir wissen ja noch nichts über Varys Herkunft.
Ah, du meinst, dass der da aus der Ecke kommt,
ja,
oder was?
Vielleicht
dass der
vielleicht, da, ja, vielleicht bist ja, du vielleicht da
vielleicht bin ich da einfach nachher. Ja, ich hab einfach, ich bin eurer Zeit weit voraus und ich bin froh, dass das jetzt jemand entdeckt hat.
Vielleicht ist der ein heimlicher Targaryen.
Ja.
Oder irgendwie zumindest aus der Mischpoke.
Ja, das kann natürlich gut sein.
So, und jetzt quasi...
We ohne, called it.
Ohne Verzögerung. Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Radio Citadel. Ich hätte fast gesagt, ein Mops kam in die Küche.
Oh, die Leute vermissen aber auch ein bisschen, ein Mops kam in die Küche.
Ja, müssen sie das hier.
Okay. Das finde ich gut. Frieda ist halt auch streng.
Ja. Wir sprechen über die 8. Folge von Game of Thrones. The Pointy End. Das spitze Ende.
Da fällt mir gerade ein, einer unserer lieben Hörer, der uns ja wahrscheinlich, hast du diese eine Sache auch daher auf Twitter geschrieben hat, Kevin.
Was?
Ich hab richtig dein leeres Gesicht gerade vor Augen. Was?
Nee, sag mal, kann sein.
Kevin hat uns doch auf Twitter geschrieben und hat uns das erzählt,
ach,
mit,
oh,
warum Tywin im Krieg ist.
Vielen Dank, Kevin, an dieser Stelle. Wollen wir seine
Dank,
Nachricht
Kevin.
Dann mal kurz vorlesen? War die?
Ja, kann ich ja mal machen. Ich habe die gerade vor mir offen. Hi. Ich wollte mal ein kleines Feedback und eventuell eine Antwort geben bei Season 1 Episode 7. Habt ihr euch gefragt, wieso Tywin Lannister im Krieg ist? Im Krieg in Anführungsstrichen übrigens. Kann man schon ausschreiben. Meiner Meinung nach war es wegen Tyrion, denn die Lannisters können es wegen ihrem Stolz nicht zulassen, dass Catelyn seinen Sohn hat. In einer späteren Folge, wo Jaime wieder da ist, sagte er auch zu ihm, für deinen Bruder habe ich einen Krieg angefangen, was würde ich dann wohl für dich tun? Stimmt, und das hatten wir auch vermutet,
ja,
aber mir ging das halt zu schnell.
So, ja, ich glaube, so
deswegen war ich verwirrt.
Warum auf einmal er da mit diesen ganzen roten Zelten in der Welt rumsteht.
Ja, genau. Das ging so schnell. Vielleicht hat er die ja immer, das ist wahrscheinlich so ein alte Wurfzelt, und so, die hat er immer auf Vorrat vor der Stadt
die
rumliegen, so, und dann werden die einfach, wahrscheinlich war das auch 1 Kilometer weg von Castle Rock, einfach schon mal alt aufgebaut. Krieg. So. aber es geht noch weiter. Und zum anderen denke ich auch, dass Tywin gewissermaßen von Jaime und Cersei weiß, es aber nicht wahrhaben will, und als es ihm dann von Cersei gesteckt wurde, es dann auch nicht wahrhaben will.
Ja,
stimmt, da haben wir auch kurz drüber gesprochen. Ach so. Ich nicht, ich bin seiner Meinung. Ich hoffe, ihr habt es noch nicht aufgetriefelt. Auch süß. Bin noch nicht 100%ig up to date, was du mit Folge 7 bist, weil wir nehmen gerade 8 auf. Ansonsten mach weiter, so ist sehr interessant, Game of Thrones aus der Sicht zweier Frauen zu erleben. Da erkennt man auch noch ein oder andere Sache mal ganz anders.
Ach echt? Das finde ich aber, also, das finde ich echt spannend, dass es vielleicht auch ein unterschiedliches Sehempfinden gibt.
Wir bringen das Kichern zurück nach Westeros.
Meinst du, das ist das, was wir der ganzen Sache beizutragen haben?
Nee, wir sind einfach zwei so sensible, schlaue
ja.
Bräute.
Ich mach mal kurz hier noch den Statistikteil runter. 9,0 auf IMDb. Also irgendwie wieder ein bisschen zurückgegangen. Glaube ich, ja. 0,2 Punkte.
Ist die achte, ja, ist die achte. Ja. Aha, interessant, interessant.
Und der Regisseur ist immer noch Daniel Minahan. Der durfte da alles runter regissieren.
Ja, regieren.
So.
Okay.
Und dann?
So, jetzt kommt gerade mein Freund nach Hause mit Essen für seine Tochter. Bin nämlich heute nicht zu Hause, sondern dort. Aber das soll uns ja nicht weiter stören. Wir fangen an. Erste Szene, Episode 8. Wie heißt die?
The Pointy End.
Ah ja. Wahrscheinlich das spitze Ende auf Deutsch, wa?
Denke.
Gehen wir mal von aus, dass ihr das wieder in Google Translator geworfen habt, wie so vieles. John Schnee. Ja, ja, das stimmt so. Wie sieht Oni, warum der im Schnee ist? Schreibt
das
jetzt.
Dass die ihn nicht Hans Schnee genannt haben, ist aber auch echt alles, ey.
Nee, Johannes Schnee.
Naja, Hans, aber die Kurzform wäre so. Ja Hans.
Ah ja, also da bist du schon, da denkst du schon, so weit wären sie gegangen, dass sie ihm Spitznamen gegeben hätten.
Naja, offensichtlich ja nicht. Das haben sie nicht geschafft.
So. Da ist gleich direkt die erste Szene hier, Arya und Syrio.
Oh. Und, was, und echt, zwar, das ist die erste Szene?
Ja.
Echt?
Da ist direkt dieser Angriff.
Ja, ach, ich dachte, da gab's vorher noch irgendwie, dass Leute getötet werden oder so. Aber wären wir echt mit Arya und Syrio reingeworfen?
Aber wirklich so ganz kurz und dann werden Leute, also wir sehen die reden und hören im Hintergrund schon
alles klar.
Kling-Klong.
Ja.
Offizielle Kriegsgeräusch. Und dann das, was du meinst. Aber die beiden sind sozusagen die Ersten. Und dann sehen wir ja zum Beispiel auch direkt Baby Sansa und die Septa.
Ah ja, stimmt. Ach, auch so eine... Ich mochte an der Folge so ganz viele kleine Szenen irgendwie. Ich mochte zum Beispiel...
Ich hatte übrigens das Gefühl beim Mitschreiben, dass die Folge 5 Stunden lang ist.
Weil
ich
so
habe auch den vollsten Zettel.
Ja, da passiert echt viel. Und es sind halt alles immer so kleine Szenen, die aber alle irgendwie wichtig sind, finde ich. Also die sind alle so...
Total.
Die sagen so viel, ich meine, über die Septa haben wir ja nun nicht viel, außer dass sie sich von Sansa nicht doof kommen lässt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber haben ja nicht so viel mitgekriegt und diese Szene stärkt sie irgendwie, dass sie Sansa wegschickt und dann einfach
sich denen entgegenstellt.
Ja, so sehenden Auges irgendwie.
Stirbt sie da?
Na, die ist doch danach tot. Ich glaube nicht, dass sie die gefangen nehmen.
Ja, ne, ich war mir nicht sicher, weil ich weiß jetzt nicht gerade, was in der nächsten Folge passiert, aber man sieht sie in der Folge nicht tot.
Nee, aber also.
Und deswegen habe ich mich das gefragt, ob sie die da umbringt.
Also ich würde dich mal spoilen, die ist tot.
Ja, okay, klar. Na, ich dachte das schon, aber ich war mir nicht mehr sicher. genau, und dann kommt nochmal Arya und Syrio halt, gehen wir da sozusagen wieder zurück. Und da ist mir aufgefallen, dass ich komischerweise immer noch traurig bin wegen dem. Obwohl der ja wirklich überhaupt keine große, lange Screentime hatte. Klar, der hat Arya unterrichtet, aber das war ja jetzt, was hatte der zusammengerechnet, war der vielleicht 8 Minuten zu sehen in der ganzen Serie oder so, wenn
aber
überhaupt.
Aber der war halt so ein toller, weicher Charakter, so ein schlauer, weicher, warmer Charakter irgendwie.
Ich glaube, man hat sich vor allem auch gewünscht, dass Arya so jemanden mal länger in ihrem Leben hätte, so, ne?
Ja. Ja, je mehr Leute sie in ihrem Leben trifft, desto mehr wünscht man sich Syrio zurück irgendwie.
Ja.
Das ist.
Und was ich auch krass fand in der Szene, da kommen ja dann die Kling-Klong-Onkels rein. Und Syrio sagt ja dann zu ihr Lauf, weil, ja. Ne, was sagt der Gott des Todes
was sagen
heute
die
nicht, oder was?
Zu ihm.
Ja. Bei mir gibt's übrigens, ich habe überlegt, dass ich eine T-Shirt-Reihe starte, wo so bekannte Sprüche draußen, aber so leicht falsch.
Also quasi,
ein, zwei Wörter
wie du sie
immer
sagst.
Falsch. Ja, ja, genau.
Ja.
So, dass man nicht, warte mal, nee, so war das, so ging das doch nicht, oder? Aber man ist nicht ganzig.
Was sagt der Gott des Todes morgen?
Ja, gut, in dem Fall, Hallöchen. Mein Ex-Freund hat immer, wenn er reinkam, gesagt, Täschchen. Oh, das war auch eine der wenigen lustigen Sachen an ihm. Naja, damals, der war 15 und ich 17.
Na gut. Ah, mit einem Jüngeren. Mäuschen.
Ja, okay. Aber der hat mir erst nach 2 Wochen gesagt, dass er 15 ist und ich war voll schockiert. Weil 15 und 17 ist ja...
Ja, das in dem Alter ist das viel.
Ja, das hätte Syrio nicht gut gefunden.
Ja, stimmt, wir waren bei
Syrio.
Ja.
Genau, sagt er zu Arya, renn oder lauf oder ne, was auch immer, hau ab. Und dann ist mir in dem Moment, hatte ich sogar ein bisschen Gänsehaut, weil mir in dem Moment auffallen ist, krass, dit ist der Punkt, wo Arias Reise beginnt, wo sie quasi die alle nicht mehr sieht. Und da ist sie ja immer noch.
Ja.
Und das fand ich so krass in dem Moment, dass dit dieser Moment war, an dem sie sich davon allen getrennt hat.
Ja.
Gezwungenermaßen. Und einfach seit, man weiß ja bei Game of Thrones nicht, 10 Jahren oder 10 Minuten unterwegs ist.
Ja, stimmt.
Fand ich krass irgendwie.
Was mir an der Szene auch aufgefallen ist, mal abgesehen davon, dass wir nicht Syrio Forel sterben sehen, was für mich immer noch bedeutet, dass der lebt. Wahrscheinlich nicht,
weil... Das ist für uns allen ja auch ein tröstender Gedanke.
Ja, aber wahrscheinlich lebt er nicht, weil er kämpft ja zum Schluss gegen Sir Meryn Trent, was ich auch nicht, also was mir jetzt so erschrocken aufgefallen ist, weil der ja für Arya auch so eine wichtige Rolle spielt und ich habe immer nicht gecheckt, wer dieser Typ ist. Weißt du? Der Leiter der...
Ach, der nee, das sagst du mir jetzt quasi zum ersten Mal.
Das ist Sir Meryn Trent.
Ja, ja.
Und
da habe ich irgendwie gar nicht drauf geachtet, mit wem der so kämpft. Das Ding ist halt auch, muss man ja mal sagen, so viel wie ich schreibe, gucke ich halt auch nicht ununterbrochen auf den Bildschirm. Weil ich drück dann nicht Pause.
Ja, ich bin jetzt dazu übergegangen, wirklich zu gucken, weil ich weiß, du schreibst und dann kann ich gucken.
Ja.
Wir machen das einfach für Arbeitsteilung.
Sehr gut.
Und
sowas fällt dir dann auf?
Ja,
dann
deswegen
sehen wir uns gegenseitig Sachen.
Genau, und deswegen glaube ich halt, dass Cyril Forel leider doch tot ist, weil Sir Meryn Trent ja danach noch lebt. Das heißt, der hätte den nicht davon kommen lassen.
Stimmt.
Also, aber das macht mich ein bisschen traurig.
Wobei Syrio Forel, dem traue ich auch zu, dass der so wie so eine Katze so plötzlich an den Wänden so über Eck hochspringt und dann
ja, vielleicht ist er geflohen und Sir Meryn Trent hat einfach
oder hat sich in eine Katze verwandelt.
Ja.
Fand den schon immer sehr behaart.
Ich fände es so cool, wenn irgendwie rauskommt, dass er ihm entkommen ist und Sir Meryn Trent einfach nichts gesagt hat und so getan hat, wie der ist tot.
Weil ihm das peinlich war.
Ja.
Dass er den kleinen Mann nicht mit dem Holzschwert umbringen konnte.
Mit dem halben Holzschwert.
Weil ich fand nämlich auch, das habe ich nämlich auch zu stehen, dass er zum Schluss dann eben seinen Abschlusssatz zu Arya ist ja, was sagen wir zum Gott des Todes heute nicht und so, ne? Mhm. Und dann dachte ich, wenn das so ist, dann dürfte er an dem Tag nicht gestorben sein.
Ja, Mann. Das ist eigentlich, das kann, ja. Team Syrio.
Ja. Ja, wobei, also, ist jetzt nicht so, dass der mir schlaflose Nächte bereitet, aber mir ist in dem Moment nochmal aufgefallen, wie traurig ich war.
Ja, ich häng schon
und ich war einfach überrascht.
Ja. Ich habe auch die ganzen Staffeln immer gehofft, dass der irgendwo nochmal wieder auftaucht, weil es wären ein paar gute Situationen gewesen, wo Arya ihn hätte wirklich brauchen können. Brauchen wird.
Ach, übrigens, ganz gut auch wegen Chronologie und so, gehört jetzt hier genau rein. Daenerys stirbt im Buch genauso. Nee, der Anschlag auf Daenerys ist im Buch genauso.
Ah.
Komma, glaube ich. Ich habe das Buch nämlich nicht und konnte nicht nachlesen, aber es gibt eine Internetseite, wo quasi Zeile für Zeile Buch und Folge verglichen werden.
Ja.
Bei der ersten Staffel geht's ja noch ganz gut.
Ja.
Und da wird alles aufgelistet, was im Buch auch nur ein bisschen anders ist und darüber wird keine Sekunde gesprochen. Deswegen bin ich mir sicher, weil die sind da, glaube ich, sehr ordentlich vorgegangen.
Alles klar.
Dass es tatsächlich genauso war.
Wenn jemand eine Korrektur für uns hat, gerne schicken.
Ja, rabenzurzitadelle@gmail.com. Habe ich das richtig gemacht?
Hast du. Oder @ReggieCitadel auf Twitter.
Genau.
So.
Emotionen.
Jetzt.
Genau, also im Prinzip haut Arya dann ab, für immer, erstmal, soweit wir es wissen. Und landet dann kurz im Stall und da kommt irgendwie plötzlich so ein ekliger Junge auf sie zu und will sie vergewaltigen oder was?
Also, nee, ich glaube, der will sie an die Königin ausliefern. Der checkt irgendwie.
Nee,
oder
der sagt
ja
was ganz Ekliges, dass er sie jetzt haben kann oder so.
Ja, aber ich glaube, der meint...
Und dann lacht er so eklig.
Ich glaube, er meint, er hätte sie jetzt und die Königin, er sagt doch auch irgendwas mit, dass der Königin wird das gefallen und irgendwie so, ja, keine Ahnung, was er mit ihr anstellt, aber ich nehme mal nicht an, dass die irgendwie einen 13-Jährigen sowas sagen lassen würden.
Ne.
Also.
Ich weiß nicht.
Auf jeden Fall, Arya findet Needle im rechten Moment und, aber ich glaube, also ihrem Gesicht nach zu urteilen, das ist fast eher ein Versehen, dass sie ihn tötet, oder? Also, sie sieht
so erschrocken. Ist es im Buch auch?
Ja, okay.
Aber ich finde, dass das in der Serie aussieht wie Absicht. Aber erschrocken sieht sie trotzdem aus.
Ja, ich war mir nämlich diesmal nicht mehr so sicher, ob das so Absicht war oder ob sie sich einfach nur umgedreht hat und dann stand er schon direkt hinter aber ihr und.
Ist ihr erster Mord, ne?
Ja.
Wie schockiert sie da noch war. Ganz süß eigentlich.
Ja.
Naja, beim ersten Mal.
Aber das muss
noch
auch
wem.
So ein Schock sein für Arya, wenn sie da rauskommt und halt sieht, irgendwie die alle tot, irgendwie ihr ganzer Hausstand, ihre Leute und ihre Sachen liegen da rum. Also da muss ja in dem Moment.
Klar, sie muss auch so schnell so viele Dinge begreifen.
Ja,
so, ne?
Und dann hat sie auch vorher im Turm der Hand, das wusste ich auch nicht, das habe ich irgendwie dann aber gelesen, wo sie diese Geräusche, die Treppe hoch, wo sie erst die Treppe hochrennen will, weil sie rennt ja zu ihrem Vater. Cyril sagt ja, geh zu deinem Vater. Und dass das halt im Turm der Hand ist und sie da halt diese Kampfgeräusche hört. Und da, glaube ich, checkt so, ach du Scheiße. Und dann rennt sie halt runter, sieht die Toten und dann ist halt...
Oh.
Aber immerhin schlaues Kind, nicht jemand suchen, der ihr hilft, sondern Waffe greifen ab durch die Mitte. Ich mag Arya.
Ja, aber da hat sie offensichtlich, vielleicht hat sie auch andere Eltern, weil schlau. Naja, sehen wir in der Folge noch. Nächste Szene. Ich habe übrigens, aber merke ich gerade, hier habe ich es richtig gemacht, Varys. Varys im Kerker bei Ned.
Ja.
Das ist, falls es dich interessiert, ganz anders als im Buch.
Okay.
Weil er ist ja so ein bisschen verkleidet, ne?
Ja.
Und, aber man sieht ja noch mehr als sonst, dass er Varys ist, weil er sich eine Kapuze gekauft hat, die genau kurz bevor seine Stirn zu Ende ist. Davor, also, normalerweise gehen ja Kapuzen wenigstens ein Stück ins Gesicht, aber das ist im Prinzip ein Häubchen.
Ich finde das so schön, dass du sagst, er hat sich die gekauft. Ich stelle mir so vor, wie Varys so an einem Samstagnachmittag so ein bisschen durch King's Landing spaziert und so. Zeig mal, auch die ist aber hübsch. Hast vielleicht was mit Blumen?
Meinst du? Also, ich stelle mir den nur so vor, den H&M von Westeros. Wobei, er geht, glaube ich, eher zu Sarah. Egal. Auf jeden Fall, im Buch ist er so verkleidet und schmutzig und stinkt eklig und so, dass Ned den ewig nicht erkennt, wer das ist.
Ja, aber das hätte ja...
Weil er im Buch so dafür berühmt ist, dass er so krasse Verkleidungen annimmt, dass die Leute ihn überhaupt nicht mehr erkennen. Und das ist ja hier mit seinem Babykapuzieren.
Nö, ist nicht. Das hätte uns aber auch ganz ehrlich nachhaltig verwirrt. Also wenn die jetzt auch noch einen gehabt hätten, der sich die ganze Zeit...
Ja, absolut. Umzieht. Aber ich finde es so lustig... Also, weil, warum schicken sie ihn dann nicht als Varys dahin? Also, was soll denn dann die Babykapuze?
Naja, weil er dann nicht als er selber runtergehen kann, weil, wenn ihn jemand sieht. Dass
ja,
er
aber,
zu
also,
dem
das Pfannkuchengesicht sieht doch, da haben wir auch die dümmsten Wärter. Naja. Aber ihr schenkt.
Aber was ich an der Szene total cool fand, war, dass, Ned ihn fragt und, worum kümmert ihr euch oder was? Und er sagt, um das König, ich kümmere mich um das Königreich, irgendjemand muss es ja tun. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist.
Ja, genau, nee, worum geht's euch?
Ja,
also.
Genau.
Ja.
Und er sagt dann irgendwie, I care for the realm, weil es irgendwie sonst ja keiner macht. Und das ist halt tatsächlich als erste Mal, dass wir so sein Motiv hören, wenn es denn das Wahre ist. Ich hab ja immer noch so ein bisschen, ich bin auch ein bisschen gespannt, was da mit.
Nee, ich nehme ihm das ab, weil ich habe das Gefühl, dass dieses ganze Setting.
Mhm.
Genau wie weißt du, diese Szene, wo Littlefinger Ross erzählt,
ja,
dass das so für uns schon uns sagen soll, dass das gerade in dem Moment die Wahrheit ist, weil so nach dem Motto, hey, was ich dem jetzt noch erzähle, ist sowieso Ross. Also
eh ein toter Mann.
Ja.
Das ist so krass, dass ich das damals nicht gecheckt habe, wie ausweglos die Situation ist. Habe ich nicht beim ersten Mal gucken nicht gecheckt.
Ja, und Ned ja auch erstmal auch nicht.
Nee. Er sagt
also Varys sagt ihm ja im Prinzip, was so abgeht, ne, wie die Situation ist. Und er ist ja am Anfang auch, naja, sie werden es ja nicht wagen und so.
Ja.
Träum weiter.
Und er sagt...
Was ich mich... Ja. Ach ja, sag.
Achso, na, er sagt irgendwie ja auch noch, dass wie er sich das vorgestellt hat, was da passieren soll irgendwie in der Szene. Also Ned so deutet so ganz kurz seinen Plan an, wie er will, dass das irgendwie... Dachte, dass das irgendwie vonstatten geht, oder? Täusche ich mich?
Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Er sagt halt auf jeden Fall... dass er jetzt halt hier ausharrt, bis sie ihn irgendwie entweder eintauschen oder es Verhandlungen gibt, weil ja Cat eben Tyrion hat. Und dann sagt ihm ja Varys,
ich glaube, der Zonk. Ja, und ich glaube deswegen, das würde auch
und
so
dann sagt auch nett zu ihm, dann bring mich gleich um.
Ja. Ich glaube, deswegen, das würde so ein bisschen erklären, warum Ned sich seiner selbst so sicher war gegenüber Cersei und Littlefinger. Weil er immer dachte, er hat ja einen Fund in der Hand. Er hat ja Tyrion.
Da unterschätzt Ned jetzt natürlich eine gewisse Schlauheit, die wir ihm schon sehr intensiv abgesprochen haben.
Ja,
aber
ich habe halt so ein bisschen
könnte durchaus sein. Also
ich
zumindest
so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht waren wir da nicht ganz gerecht. Möglicherweise.
Ja. Also ich finde, es gibt hier einige Szenen nochmal in der, auch in der Folge, wo die
okay.
Ne?
Rock'n'Roll,
erstmal finde ich lustig, dass Varys auch nochmal sich die Zeit nimmt, ihm zu sagen, wie schockiert er ist, dass er das alles Cersei erzählte.
Ja.
Was dann eigentlich mit ihm los ist. Finde ich auch lustig, dass Varys da absolut auf unserer Wellenlänge ist.
Ja.
Was ich mich gefragt habe, ist, warum er zu ihm geht. Das habe ich mich im Buch gefragt und in der Serie.
Na, vielleicht, weil er
check ich nicht.
Naja, vielleicht,
was nützt ihm das?
Naja, vielleicht, weil er also A, irgendwie gucken will, ob er ihm noch helfen soll, kann, wollte. Nee, ne? Macht keinen Sinn. Weil was könnte was
nee, er erzählt ihm ja nur den Stand der Dinge so.
Ja, oder er,
also
hat
er
halt Mitleid
ja nicht
und bringt
so.
Ihm halt irgendwie Wasser.
Ja, dit ist natürlich eine Überlegung, aber er und Ned hatten ja keine Beziehung. Weißt du, was ich meine?
Naja, aber die haben sich ja schon im Rad und so und draußen vor der Tür.
Also das würde für mich nicht Sinn machen. Also Varys, haben wir ja mittlerweile festgestellt, ist nicht der schlimmste Mensch der Welt. Oder zumindest benimmt er sich ab und zu so, als hätte er ein Herz. Mhm. Aber warum er das gegenüber Ned haben sollte, würde sich mir nicht erklären.
Na, aber vielleicht ist er einfach an sich ein guter Mensch, weißt du? Also, dann müsste ich jetzt mal kurz irgendwie meine Überlegung, weil ich hatte Varys halt schon als irgendwie gut, aber irgendwie auch immer sehr berechnend und, ja gut, sonst überlebst du da auch nicht, aber...
Na, das ist ja auch Tyrion am Ende, aber also ich frage mich halt, ob das nur drin ist, damit wir sozusagen nochmal nett sehen und, also wisst ihr,
ja,
halt mal?
Ja, vielleicht.
Also wobei, die Szene gibt's auch im Buch, aber naja.
Schwierig. Aber wahrscheinlich.
Vielleicht hat Varys sich nachts im Schlaf hin und her wälzt. Warum hat er ihr das erzählt?
Ja.
Ist der ganz dumm oder ich muss das jetzt wissen? Ich gehe da jetzt runter.
Wahrscheinlich das.
Ja. Jedenfalls genau sagt er Ned den Satz, die Königin kann mich nicht töten und eigentlich möchte Varys gerne facepalmen. Also man sieht ihm an, dass er eigentlich so denkt, okay Ned, du hast offensichtlich gar nicht verstanden, was hier gerade passiert. Und ich habe jetzt eine neue Kürzel, DN Dummer Ned.
Okay.
Das habe ich dahinter geschrieben.
Na, mal sehen, wie viel Gelegenheit du dafür noch haben wirst.
Ja. Nächste Szene, Mauer. Castle Black.
Mhm.
Lord Mormont und Co. betrachten zwei Leichen. Leichen in Anführungsstrichen. Johnny will, dass sie verbrannt werden. Und das fand ich an der Szene so interessant, dass der ja im Prinzip erst da als Auszubildender seit ein paar Wochen rumhängt. Oder Jahren oder Minuten. Und da so in der Gruppe, ja, die Leichen müssen verbrannt werden, sofort der Chef ist. Das ist immer echt, entweder ist er am Nölen oder er ist der Chef. Das ist so geil, wie er so immer sich immer fehl einschätzt. Aber
ja, auch wie man, also wie die irgendwie das so darstellen, als würden die Azubis bei so wichtigen Ereignissen immer mit dazugerufen werden.
Ja,
also
und
so
dann
alle
so Entscheidungen, so nicht zu sagen, oder also ja, nicht mal so auch zum, ja, ich habe da was gelesen, deswegen vielleicht sollten wir es so machen, sondern er ruft einfach nur in die Gruppe rein, die zwei Leichen müssen verbrannt werden. Okay.
Aber
der Chef, der noch nie hinter der Mauer war, überhaupt nicht weiß, worum sie geht, hat jetzt entschieden, dass wir die beiden Leichen verbrennen.
Aber ich glaube, er sagt das, weil das im Norden so üblich ist, oder? Also ist das nicht irgendwie...
Nee, na, das machen ja eigentlich nur die jenseits der Mauer.
Echt? Ist das... Ja. Ach so, nee, stimmt, die haben ja eine Krypta, sorry. Zu Aussetzer.
Deswegen fand ich das so lustig.
Ja, aber dann macht es ja überhaupt keinen Sinn, dass er das sagt.
Er ist einfach der Chef. Ich verstehe die Frage nicht, Frieda.
Aber,
er ist Teenager-Boss.
Aber was ich cool finde, ist, dass Sam seine erste große Szene hat. Also wo er halt irgendwie zeigt, wie schlau er ist.
Ja,
und
das
irgendwie
stimmt.
Sagen
und
kann.
Und wir auch endlich mal verstehen, deswegen ist er da.
Die stinken gar nicht. Ja. Die riechen.
Wobei nicht. Ich mein erster Gedanke da war, ja, die sind ja auch tiefgefroren.
Also ja, aber tiefgefrorene so
Leichen stinken doch nicht.
Naja, aber so kalt, also dass die jetzt nur wirklich tiefgefroren, also die haben ja da keine minus 18 Grad.
Aber die sahen halt so aus.
Ja, weil.
Als ich war mit Sam, ich dachte, Sam, komm.
Ich fand das aber eins, also A, schlüssig und B, kriegt er ja dann auch ein Lob und C, hört gar keiner auf ihn.
Ja. Also im Prinzip wird sich dieses ABC-Szenario noch ungefähr 100 Mal wiederholen bis ja. In Staffel 6
rein. Sam sagt was Schlaues, alle applaudieren, keiner hält sich dran.
Ja. Das ist so ein ganz roter Faden, der ist quasi dunkelrot und ziemlich dick,
ja.
Der sich da durchzieht. Nächste Szene ist, sind wir hier in Lord Commander Mormonts Kammer.
Ja.
Und der erzählt halt Johnny, dass der König tot ist. Und sein Papa...
Ein Verräter.
Ja, den ganzen Käse eben.
Ja.
Also die ganze Situations-Szenarien-Geschichte. Und Johnny natürlich schlau wie ein Stark. Geht direkt über.
Ich reite dahin. Ich rette
die alle, ich muss hier weg, ich kündige, nochmal wegen der Kündigung. Das ist echt, Netzidiotenapfel fällt nicht weit vom Stamm.
Ja.
Dann denke ich immer mal wieder daran, dass der im Buch ja irgendwie 15 ist oder so und da ist man ja auch noch nicht so schlau. Mhm. Ich sag das jetzt mal leise, weil hier ist auch ein 15-jähriges Kind in der gleichen Wohnung wie ich. Aber die wäre ja an die erste Mauer gefahren, weil da gibt's auch kein H&M und was soll der Scheiß. Kein Starbucks, das wird da alles nicht WLAN. Hör auf. So.
Ja.
Die Szene, ich glaube, deswegen ist sie, fühlt sich die Folge auch so lang an, weil extrem viele Szenensprünge sind, die, was wir da noch nicht wussten in der ersten Staffel, ist, dass ja dann neunte und zehnte Folge die Kracho-Folgen sind.
Ja.
Und dass in der achten dann alles so in Position gebracht werden muss und deswegen ist das wahrscheinlich so viel.
Ja.
Nächste Folge, Sansa wird zur Königin gerufen, ne? Für die ist natürlich jetzt gerade so ein bisschen, läuft der Arsch auf Grundeis, weil Fatty ist irgendwie im Gefängnis, Arya ist verschwunden, der König ist ein Psycho und sie will aber, dass irgendwie die Königin ihre beste Freundin forever ist und für die läuft, die ist verwirrt. Die weiß jetzt ja nicht, was los ist.
Ja,
und
das ist ja auch
so eine Psychoszene, wie bei so einem Bewerbungsgespräch.
Ja, und es ist so, mir tut sie da so richtig leid. Also ich hab
ja,
so...
Ja, mir auch. Und sie spült es auch so gut.
Ja.
Ich hab die ja da, beim ersten Mal gucken, habe ich die ja in der Szene noch so gehasst, dass ich die immer noch auch da so doof fand.
Ja, ja.
Und jetzt, wo ich sie ja mittlerweile wieder mag, kann ich diese Szene auch viel mehr schätzen wissen. Und sie tut mir auch viel leider. Leiter? Leiderer. Am leidsten.
Auf jeden Fall sitzt sie wirklich da wie ein Häufchen Elend, versucht aber irgendwie das Richtige zu machen. Also das finde ich halt so... Das habe ich Sansa halt immer nicht unterstellt, dass sie versucht, das Richtige zu machen, und zwar für alle das Richtige.
Ja,
nicht
total,
nur für sich, sie, also, sondern sie weiß, glaube ich...
Nee, sie total. Also sie ist einerseits nicht nur, dass sie nicht sofort sagt, okay, ich mache alles, was ihr wollt, sondern sie versucht ja noch diesen Kompromiss zu finden, irgendwie ich rede mit meinem Vater und so, ne? Also
ja. Sie
will auch nicht sofort ihren Vater in die Klinge liefern, sozusagen.
Ja.
Das verwirrte Kind.
Auf jeden Fall, spielen
aber
die
trotzdem
da,
will sie, ja, sorry, sag.
Nee, also sie spielen halt auch so ein klassisches Good Cop, Bad Cop Spiel mit ihr, ne? Irgendwie Pycelle so, irgendwie, ja, sie ist die Tochter eines Verräters, aus Kindern von Verrätern, werden später auch Verräter. Und Littlefinger dann so, der liebt natürlich seine Rolle, irgendwie
ja. Ihr
Gutes zu unterstellen und Unschuld und Süße.
Naja, weil er halt weiß, dass sie die nächste Cat ist, wo er vielleicht nochmal eine Penissituation kriegen kann.
Nee, aber ich glaube auch, dass das halt genau das Ding ist, was die sich halt vorher überlegt haben, wie sie sie dazu kriegen, zu machen, was sie wollen. Also das Kind halt irgendwie einzufangen und ihr irgendwie sie unter Druck zu setzen, aber ihr vorzugaukeln, sie hätte hier noch Verbündete.
Ja, im Prinzip geht's ja darum, also kommt der dann am Ende der Szene auch raus, dass sie eben vor allen Dingen an ihren Bruder Rob spezielle Briefe schicken soll, dass er sich eben ergibt, weil der ist ja mittlerweile auch on Tour mit seinen Zelten.
Aber das ist auch so kurzsichtig irgendwie. Also ich meine, was haben die denn geglaubt, dass Rob seine kleine Schwester so schlecht kennt, dass er nicht merkt, ob das von ihr kommt oder nicht? Also ich meine, das ist halt...
Keine Ahnung.
Das ist einfach nicht... Oder sie wollten das halt das könnte ich mir halt fast auch noch vorstellen, dass diese Briefe mit dafür sorgen sollen, dass es eskaliert. Weißt du?
Ja, gibt's ja verschiedene Möglichkeiten. Oder sie denken halt wirklich, wenn sie sagen, pass auf, wir haben hier die Kinder und den Vater, dass Rob dann vielleicht sagt, okay, wir müssen jetzt nicht alle verlieren. Das wird zumindest mal verhandeln sozusagen. Ja. Und vor allen Dingen geht's ja auch immer darum, dass die ja im Nachhinein, wenn es Krieg gibt, sozusagen nachweisen müssen,
ja,
vorm Finanzamt, dass dass sie ihm eine Wahl gelassen haben.
Okay. Ja.
Habe ich mir gerade ausgedacht, aber
klingt cute.
Oder?
Ja, finde ich klingt.
Wir haben ihm
schön
das angeboten. Der Onkel wollte nicht.
Zack, Krieg.
Jetzt kriegt er auf den Deckel. Das heißt, dass man auch vor dem Volk gegenüber sozusagen, ja, erklären kann, warum Krieg ist. Krieg.
Wartet, sag mal, wartet bei der Szene, wo Sansa vorher von dem Hound abgeholt wird? Dieses,
ich glaube, ja,
creepige, diese,
ja, genau, sie wird abgefangen auf dem Weg in den Turm.
Ja.
Also nachdem sie von der Septa weg ist.
Ja. Und dann macht der Septa Hound auch sehr gruseligen Eindruck auf mich.
Total.
Ist mir da aufgefallen, wie gruselig ich den da fand. Weil man sieht es halt so aus ihren Augen irgendwie. Man kennt den Hound ja auch noch nicht. Und
nee. Wobei man, finde ich, an der Stelle auch schon, glaube ich, ihn gesehen hat, wie er eigentlich sehr nett mal zu ihr war, dass man so ahnt, naja, der tut ihr schon nichts.
Ja, das stimmt.
Aber richtig heuer ist er uns nicht.
Nee.
Aber damals mochte ich halt Sansa auch noch nicht. Deswegen dachte ich noch, soll er ihr doch. Naja, gut. Nächste Szene. Rob liest den Brief. Offensichtlich wurde ge-emailt, weil ja, das ist schon wieder so ein Zeitsprung.
Und jetzt regen wir uns erst über Zeitreisen auf, weißt du? Aber das war alles schon immer so. Das war von Anfang an
ja,
so.
Ja, und das ist wirklich auch echt ein krasser Sprung, weil das heißt ja jetzt, dass wir auch storymäßig, also auch alles, was in King's Landing ist und netter unten im Kerker und so, da sind jetzt 3-4 Wochen vergangen, oder was?
Ja. Na, auf jeden Fall.
Na gut, mit schnellen Reiter 2, aber.
Raben, die fliegen.
Was?
Raben fliegen.
Ach ja, stimmt. Naja, aber der muss ja auch mal Pause machen.
Meinst du, ob es so für die Raben so
unterwegs ist? Ich dachte, das wäre so ein Onkel auf so einem schnellen Pferd gewesen. Aber natürlich, Raben machen auch Sinn.
Also vielleicht.
Wie sagst du den Raben denn, wo die hin sollen?
Bitte?
Wie sagst du denn den Raben, wo die hin sollen?
Ich glaube, das ist so wie mit Brieftauben. Die werden irgendwo gezüchtet und dann kommen sie irgendwo anders hin und können von da aus hier noch einmal nach Hause fliegen, weil sie da wissen, wo sie hin müssen. Und also die wissen halt, wo zu Hause ist und da fliegen sie hin, wenn du sie loslässt. So.
Aber warte mal, zu Hause ist jetzt da, wo Rob gerade zufällig auf dem Feld sitzt mit seinen
Zelten,
oder was?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen besser.
Ist das nicht der Onkel mit den... Die haben das ein bisschen erweitert, meinst du?
Ja, also die Raben sind schlauer und vielleicht haben sie den Raben irgendwo hingeschickt. Und von da aus ist dann Reiter zu Rob mit dem Brief von dem Raben.
Also das ist aber eine tollkühne Theorie gerade. Vielleicht haben sie den Raben irgendwo hingeschickt?
Naja, irgendwie nach Starkhausen, also hier Winterfell oder...
Ja, aber dann, also...
Weiß ich nicht, aber auf jeden
Fall... Leute, beantwortet uns immer, weil das ist tatsächlich eine Frage, die ich habe.
Wer sich in der Rabentheorie auskennt und was mich interessieren würde, ob die Raben auf dem Weg irgendwie so Futterstellen haben, so einen kleinen Meckes, so ein Fly-In oder...
Du könntest den Raben doch so einen kleinen GPS ans Bein machen, wo die immer einen kleinen Stromschlag kriegen, wenn die sich von vom Pfad entfernen.
Mhm. Und den Strom machen wir wie?
Na, das kann doch eine Batterie... Also so ein Kleen, das kannst du, das muss doch bei Raben nicht viel sein.
Eine Batterie in Westeros.
Ja, nein, das war jetzt, ich denke halt in die Zukunft. Ich bin ein Visionär. Ein Tierquäler-Visionär.
Aber wie du ja schon richtig festgestellt hast, wir haben jetzt E-Mail.
Ja, das stimmt. So.
Wir schweifen heute
die Banner
ein
zusammen,
ab.
Ne? Hier, ja. Wegen dem klasse Brief. Wo er natürlich auch sofort merkt, zum Glück, dass Sansa da wohl nur unterschrieben hat. ja. Und da ist mir dann auch wieder aufgefallen, dass das wieder so ein ganz wichtiger Moment ist, weil in dem Moment geht das ja jetzt erst los, die Serie im Prinzip. Weil das ist der Moment, worauf
wie oft
du schließt,
die Serie schon losgegangen ist bei uns in irgendwelchen Momenten.
Also jetzt in dem Moment.
Ja, jetzt geht's
wirklich
los. Geht
das ja erst los. Also jetzt wirklich. Nee, aber wisst ihr, ich habe jetzt übrigens, damit ich keine Nebengeräusche mache. Frieda hat nämlich gesagt, dass ich manchmal so ein bisschen Nebengeräusche mache, was tatsächlich stimmt, weil ich merke, dass ich hier vor allem das Kabel die ganze Zeit bewege. Weil
aber das hören die Hörer doch nicht.
Na, ist doch egal. jetzt kannst du es ja drin lassen, weil ich erzähle es. Wir können damit offen umgehen. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich so krampfhaft jetzt eine halbe Stunde mein Mikrofon gehalten habe, dass meine Hand taub geworden ist. Musste wechseln. Nächstes Thema.
Das war jetzt laut.
Entschuldigung. Aber zum Glück nur für dich. Das Mikrofon war, glaube ich, normal. Staffel 1 ist so eine einzige Pilotfolge, ist mir da aufgefallen.
Ja. Eine sehr, sehr lange Pilotfolge. Ja.
Und deswegen sind, glaube ich, auch viele bei Staffel 1 nicht reingekommen.
Ja, man muss sich darauf einlassen. Man muss sich auch wirklich auf so eine Langzeiterzählung echt einlassen wollen.
Und man muss sich vor allen Dingen darauf einlassen, dass man
das, die dazu machen.
Nee, man muss sich vor allen Dingen darauf einlassen, dass man das okay findet, dass man eine Menge erstmal nicht versteht.
Ja. Und dass halt auch grundsätzlich auch gerne einfach mal viel erklärt und erzählt wird, ohne das, was tatsächlich passiert. Also anders jetzt als in dieser Folge, wo wir jetzt schon, also wir sind noch nicht halb durch mit der Folge, oder?
Nee.
Ich kündige mal vorsichtig an, dass diese Folge länger dauert als die letzten.
Das kann sein, ja.
Macht aber nichts. Ist ja quasi ein Goodie.
Also sind halt echt immer so kurze Szenen, weil die ist jetzt auch schon wieder vorbei.
Mhm.
Und jetzt sind wir schon wieder auf der Erie. Und da ist mir aufgefallen, da ist Kat mit ihrer Schwester, ne?
Ja. Wo wir immer noch nicht wissen, ob die jetzt Lysa oder Lisa heißt, oder? Oder Lysa.
Lysa, glaube ich. Ich glaube, sie sagt Lysa.
Ich muss da nochmal rinkriegen.
Lysa Minnelli. Auf jeden Fall Lysa Minnelli, die... Also Kat kommt ja zurecht angestapft wütend und hat halt diese jetzt gerade erfahren, dass ihr Mann eingekerkert wurde und der König tot ist. Und der Brief war aber irgendwie schon mal einen fetten Tag da und sie hat den jetzt erst bekommen und ist natürlich sauer auf ihre Schwester, die dann super cool reagiert, dass sie ihr den ja auch jetzt nur aus Höflichkeit gegeben hat, den Brief. Total lieb von ihr.
Ja.
Und in dem Moment habe ich so einen Hass gehabt auf die, dass ich dachte, hasse ich einen anderen Charakter von Game of Thrones so sehr, wie ich die jetzt gerade hasse?
Ach, krass,
wahrscheinlich,
ja.
Aber ich war in dem Moment so...
Ja, die ist auch schon, also die ist schon besonders ekelhaft.
Ihr Gesicht auch, also sorry an die Schauspielerin, das macht die natürlich besonders toll, aber schon diese Gesicht, die hat ja absolut keine Lippen. Und dadurch wirkt die noch mehr so verbittert und verhärmt. Das sieht so fies aus.
Ich glaube, die spielt das auch ganz toll. Also ich glaube, dass die wahrscheinlich, ja, wenn man sich da mal echte Fotos, ich werde mir jetzt gerade mal ein Foto von ihr angucken. Können wir ja dann auch mal posten. Ich habe auch noch von letzter Woche, muss ich auch noch ein paar John Bradley lustige Szenen irgendwie raussuchen.
Ja, mach mal.
Aber ich gucke jetzt gerade mal, wie die in echt aussieht. Ich glaube, also was halt krass ist, die ist halt gar nicht geschminkt. Da musst du ja auch erstmal den Mut haben irgendwie. Ja. Als Schauspielerin so, also mit so gut wie gar keinem Make-up rumzulaufen. Mhm. Und, ach ja, nö, also wenn du die so in Natura siehst und die lächelt, die ist immer nicht so viel geschminkt, gibt auch mal ein paar unvorteilhafte Bilder, aber ich glaube, das ist eher so eine, die ist eher so lustig, rockig irgendwie und...
Lustig, rockig? Also im Sinne von Alice Cooper rockig?
Nee, aber halt eher so...
Oder Rock im Sinne von Hose.
Nee, ich glaube, die ist eher so, ich glaube, die war mal eine ganz wilde irgendwie und so. Also ich finde die auf ihren privaten Fotos sieht die eigentlich ganz sympathisch aus.
Cool.
Also hat halt immer noch diese sehr spitze Gesicht und diese kleinen Lippen, aber die, wenn die lächelt und auch selbst wenn sie mal ernst guckt, die hat, ist halt super speziell. Also, aber sie spielt halt einfach so geil. Ich finde die auch so abscheulich. Wahnsinn. Mach weiter.
Wir haben gerade jetzt in dem Moment auf Twitter, hat jemand geschrieben, Radio Citadel ist großes Podcast-Tennis. Und dann in Anführungsstrichen, ich habe hier zu stehen, Anführungsstriche fertig, lässt mir allerdings immer die Haare zu Berge stehen. Ja.
Ich glaube, unsere Grammatik im Allgemeinen ist nicht die beste.
Ich entschuldige mich recht herzlich. Und werde mich bemühen, das anders zu formulieren. Auf meinem Zettel steht Folgendes geschrieben. Nee, weil ich kenne das. Mich macht sowas auch verrückt. Aber in dem Fall, das ist wahrscheinlich für mich so eine, vielleicht, keine Ahnung, so ein Berliner Ding oder so, dass man das so umgangssprachlich...
Ja, ich glaube. Also wir Berlinern ja auch deutlich mehr, wenn wir miteinander reden, oder ich zumindest, Berliner sonst gar nicht. Nur wenn
ich... Nee, ich eigentlich auch nicht mit Nils, weil der halt auch nicht Berlin hat. Hm. Na gut, aber also herzliche Entschuldigung an Fuzzy Dunlop. Gucken wir mal, auch wegen dem Namen und Haare zu Berge, aber gut, sind wir ja quitt. Bronn und Tyrion machen so einen kleinen duften Waldspaziergang.
Ja.
und quatschen einfach mal über ihr Verhältnis. Finde ich gut, dass auch einfach klare Wisse, was sind wir eigentlich, dass das auch einfach geklärt wird zwischen den beiden. Wünscht sich ja jedes Mädchen. Und dann finde ich total lustig, werden die ja, glaube ich, nachts oder morgens oder so, ne, werden die überrascht.
Ja.
Dass die sich so wie bei Gorillas im Nebel so ein Nest aus Blättern, wo sie so drin gelegen haben, gemacht haben. Das fand ich irgendwie ganz süß. Irgendwie nicht irgendwie hinter einem Baum oder unterm Busch, sondern einfach so ein Nest. Und dann musste ich sehr lachen, als sich der Onkel, der sie da nachts angreift oder morgens oder was vorstellt, Chugger, Sohn des Dolph. Ja, sehr lustig. Aber Tyrion, wie immer siegessicher, holt sich die Leute auf seine Seite mit Peniswitzen. Also, als er gefragt wird, wie möchte er sterben, sagt er irgendwie in einem Bett mit Wein in der Hand und seinem Penis im Mund einer Hure oder irgendwie sowas?
Ja, und alt auch. Also
ja, stimmt. Und das findet Chugger, Sohn des Dolph, super witzig. Und das sorgt dafür, dass er diese mit Peniswitzen begonnene Freundschaft mit Geld und Schmuckversprechen festigen kann, sozusagen. Und auch cool, dass er ihm am Ende dann einen Ring schenkt, der dann final Chugger, Sohn des Dolphs, Herz erweicht. Weil welcher Mann freut sich nicht, wenn er einen Ring geschenkt kriegt? Das finde ich ganz schön. Einfach eine sehr herzerwärmende Szene, dass auch Männer sich mit Schmuck und Gorillanesten nestern. Nesten. Vogelnesten. Okay. Und schon wieder ein Szenenwechsel. Also im Prinzip, ne, ist es so, dass die ja da, Bronn und Tyrion, von diesen, wie heißen die da, Steinvölker?
Hügel.
Ja. Die natürlich auch etwas grob dargestellt werden, aber sich sehr höflich immer vorstellen. Direkt mit.
Ja, mit vollem Namen.
Ja, Ahnenreihe, alle drum und
dran. Und hier, das ist die, und das ist der, ja. Und
wir
wohnen hier.
Wisst ihr noch früher, als wir, noch früher Lebensläufe geschrieben haben, wo wir immer noch die Berufe unserer Eltern mit drauf geschrieben haben.
Das machen so heute manchmal noch Leute. Finde ich immer so niedlich. Ja, so Junge. Das ist
total
also,
niedlich.
Also wenn die so ganz am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn sind, dann schreiben die das immer noch rein, auch was die Geschwister machen und so. Das finde ich total süß. Aber ja klar, ich meine, zu Anfang hast du halt nicht viel in deinem Lebenslauf zu stehen. Was machst du?
Nee, ja, absolut. Absolut. So, dann sind wir jetzt in Castle Black, auf Castle Black, am Castle Black dranne. Und Alistair Thorne stänkert. Da habe ich mich dann kurz gefragt, was hat John denn hier gerade gemacht? Und dann fiel's mir ein und dann habe ich nochmal zurückgespult. Nee, mir fiel's nicht ein, ich habe zurückgespult. Und er hat ihn mit dem Messer angegriffen.
Ja.
In dem Moment habe ich noch. Nee, weil in dem Moment, als das passiert ist, habe ich noch das mit dem Ring geschrieben und Chugger, Sohn des Dolph. Aber jetzt kommt vielleicht meine Lieblingsszene in dieser Folge.
Mhm.
Oder ist es, weil dann Lord Commander Mormont zu ihm kommt und original in der deutschen Version sagt, er hat Stubenarrest. Und da dachte ich, auf Castle Black gibt es also Stubenarrest. Und ab 8 nur noch Licht aus und nur noch flüstern oder was? Zähne putzen, ab ins Bett. Ich musste so lachen, dass dieses Wort Stubenarrest, ich hab das hier in Großbuchstaben und mit mehreren Fragezeichen, die da alle zurechtstehen. Sehr lustig. Stubenarrest hat er.
Aber wenn man dann später, sieht man ja dann auch John in seinem Stubenarrest auf seinem Zimmer und es sieht auch wirklich aus wie so ein Teenager, der
total der Fernsehverbot
auf dem
hat.
Bett liegt und
meine Kumpels sind alle draußen. Aber Best Friends Forever, Ghost zieht das mit ihm durch.
Ja.
Ja. Ja, und dann ist im Prinzip, riecht er die Gefahr.
Ja.
Der Ghost. Und dann rennt sie schnell zu Onkel Mormont rüber und da ist dann dieser Kampf mit der Leiche, die nach nichts riecht.
Da musste ich übrigens vorspulen. Das konnte ich nicht nochmal. Ich finde das so unheimlich. Das kann ich einfach, das gibt so Szenen, die kann ich nicht nochmal so intensiv gucken, wie ich die beim ersten Mal geguckt habe.
Nee, das hatte ich nicht, was mich nur überrascht hat, ist, dass der sich bewegt wie der T-1000. Also als der auch
kann
wieder aufsteht, weil der liegt,
der
liegt auf dem Boden und man denkt ja kurz, dass er tot ist. Und dann öffnet er die Augen und richtet sich so ruckartig wieder auf wie der T-1000, so total unsinnig. Also weil ich weiß, dass er kein Mensch mehr ist, aber er ist ja nicht plötzlich ein Roboter.
Ja.
Der kriegt auch gleich Stubenarrest. Jetzt sind wir schon.
Also wir haben jetzt gerade kurz den Kampf gesehen, der passiert in einer Szene hoffentlich und wird nicht unterbrochen, oder? Also.
Nee, doch stimmt, der passiert in der Szene und der steht halt wieder, also wird erst abgestochen, steht wieder auf. Also einer dieser Leichen, die anderen haben sie, glaube ich, auseinandergenommen, deswegen hängt er da nicht rum oder so. Und John kann den dann sozusagen umbringen, bevor er irgendwie ihm oder dem Lord Commander was antut, indem er einfach diese brennende Lampe da auf ihn wirft.
Ja, die Öllampe.
Ja, mit seiner einen Hand und sich die damit verbrennt.
Ja.
Mit welcher Hand sonst? Nein, weil mit seiner eigenen Hand, was für ein Quatsch, natürlich seine eigene Hand. Mit was für einer Hand soll er sonst was werfen? Ach, Kinder, es ist spät. So, die Dothraki, bei denen sind wir jetzt.
Okay.
Quasi harter Wetterumschwung. Gehen ihrem Hobby nach, vergewaltigen, Leute abstechen.
Ach ja.
Dörfer ausrauben.
Ja.
Und die Khaleesi is not amused.
Not at all.
Ja. Und dann sagt John Mormont zu ihnen, du hast ein sanftes Herz. Und sie sagt, ich habe kein sanftes Herz. Und ich dachte so, okay.
Ja, aber das, ich finde das so schön, weil das so einer ihrer sehr definierenden Momente ist.
Ja, total.
Also ihr ist das, sie macht ja alles mit, sie isst Pferdeherzen, sie reitet, sie lässt sich reiten, also sie macht ja wirklich alles.
Ja.
Aber es hat Grenzen und sie ist immer noch irgendwie, also sie hat ihre eigenen Moralvorstellungen, die auch, ja, also
und
die,
sie ist
die
halt
Grenzen,
mutig mittlerweile.
Ja, und die Grenzen ihrer Moral sind ja nur auch wirklich dehnbar, ja. Aber das definiert allerdings sie halt so in, auch für die Zukunft, finde ich, wie deutlich irgendwie sie da eine Entscheidung trifft. Ja. Und auch völlig egal der Konsequenzen. Auch jetzt nicht, also schlau weiß ich nicht, aber definitiv ihre hervorstechende Eigenschaft. Kein ja. Unrecht gegenüber, eigentlich auch am liebsten nicht gegenüber Sklaven, aber wir fangen mal mit den Frauen an.
Na, vor allem, wir haben mal so überlegt, wo sie angefangen hat, ne?
Ja.
Aber
gähnst du gerade on-air?
Ja.
Knallt gleich.
Ich habe on-air gegähnt. Leute, hier knallt heute gar nichts mehr. Aber in dem Moment lernen wir die Hexe kennen.
Ja, Miri, machst du.
Und da dachte ich
oh,
so,
was auch
nein.
Immer das ist, was du da machst. Es ist unfassbar.
Was, das hier?
Ja.
Aber das ist nicht dann da laut, wo es wichtig ist.
Aber in meinem Ohr, aua.
Aber ich habe einfach meinen Zettel umgedreht.
Was denn, im Mikrofon?
Ja, der ist im der hängt da so dran.
Okay.
Ja, und dann, also sagt sie halt den Jungs, das machen wir jetzt nicht mehr. Mhm. Lass die Frauen in Ruhe. Mhm. Und dann gehen sie alle zu Drogo, der dann so ein bisschen einen auf Mäuschen, hast du wieder meinen Kumpels verboten, Frauen zu vergewaltigen. Ist sie nicht süß? Das ist ein bisschen so eine Szene.
Aber er findet es wirklich schon nicht so richtig cool, dass sie sich irgendwie auf, also er weiß schon auch, also A,
nee, er findet halt irgendwie cool, wie frech sie ist, so. Aber er sagt halt auch, und das fand ich auch wieder so klasse, dass sie nicht aus sich selber heraus so stark ist, sondern weil sein Sohn in ihr drin ist.
Ja.
Klar, der Typ wieder.
Sein Samen.
Ja. Und dann ist das so eine voll die krasse, ich finde das dann so krass schicksalsmäßig, dass er sich ja dann mit seinem Blutreiter da anlegt und ihn dann umbringt und deswegen hat er dann die Wunde und dann will er die ja nicht versorgen lassen und dann überredet ja die Khaleesi ihn von dieser Tussi da versorgen zu lassen und da in dem Moment wollte ich immer wieder rufen,
mach es doch nicht. Aber auch schon wie
jetzt
er
überred
halt,
ihn doch nicht auch noch.
Weil er halt auch so ein starker Macker ist und denkt, so ein Schnitt kann ihm nichts antun, auch noch so richtig in diese Sichel reinläuft und irgendwie, weißt du?
Aber ist ja auch okay, wahrscheinlich hätte, also wäre vielleicht auch nicht so schlimm mit passiert, weißt du?
Naja.
Sie hat ihn ja überredet, dass die Tante daran ist und ich bin dann voll sauer auf sie geworden.
Ich finde aber besonders
also, eklig, nicht so schlau
wie,
ist.
Marco tötet. Also, das reicht,
na,
das es reicht nicht
eklig.
Einfach nur den Hals aufzuschlitzen, nein, man muss auch noch die Kehle rausreißen. Mit der Hand.
Na, die Zunge, voll eklig.
Bah.
Na, so sind sie halt, die Jungs.
Na.
So, wir sind jetzt laut meinen Aufzeichnungen auf der Hälfte, deswegen gehe ich jetzt mal ein bisschen voran.
Naja, nu.
Rob. Und seine Bannerjungs. Ah, ich habe Bauernjungs gelesen. Bannerjungs. Müssen jetzt entscheiden, wer Chef ist im Prinzip. Wer wo in der Schlacht. Und da gibt's natürlich jetzt erstmal Ärger. Penisvergleich, alle sind sauer, es wird geschrien.
Wisst, was in der Szene krass ist, was mir vorhin aufgefallen ist, wo ich sagte, ach krass, das wusste ich gar nicht. In dieser Versammlung gibt es eine Frau. Und zwar ist das Mage Mormont.
Ja.
Das ist die Schwester von Jeor Mormont und die Tante von, damit die Tante von Jorah. Und die Mutter von Lyanna Mormont. So. Wollte ich.
Ach, Lyanna ist eine Mormont?
Lyanna, die kleine Lyanna, nicht die Lyanna Stark.
Ach, die?
Die kleine Lyanna, von der, die wir später irgendwann mal kennenlernen.
Das ist die Mama, ist die, verstehe.
Und die taucht da auf, wird nie mit Namen genannt, steht irgendwie so am Rand mal rum, aber ist gerade irgendwie Lady Mormont.
Aber macht ja dann total Sinn, ne, dass sozusagen in der Familie das okay ist, wenn Frauen.
Ja, bei denen ist das offensichtlich so. Und cool. was halt damit auch zeigt, die haben das halt wirklich durchdacht. Also da sind ganz viele Häuser anwesend, aber es sind nicht nur die, die sprechen, die irgendwie bestimmte Typen sind, sondern die haben sich vorher ganz genau überlegt, so okay, ihr seid dit Haus und ihr habt diese bestimmten, ihr seid auch Rollen, also ihr habt auch, ihr seid jemand.
Diese Eigenschaften so, ja.
Also finde ich total beeindruckend, dass die da so im Detail offensichtlich die Rollen auch für Leute, die da genau zweimal auftauchen irgendwie.
Und der Typ, den Ghost sozusagen, also Ghost klärt ja die Beleidigung.
Ist great schon kurz.
Ach genau, richtig. Ich bin ja mit den Namen mal so schlecht. Und der ist natürlich klar, alltägliche Situation, kriegst zwei Finger abgebissen, guckst kurz erschrocken, lachst dir dann Ast ab.
Super unheimlich, die ganze Szene irgendwie.
Na, überhaupt, weißt du, so auch kurz nach diesem super krass, übertrieben, männlichen, brutalen Kampf mit Khal Drogo kommen jetzt die, die sich gegenseitig die Finger abreißen und sind als unfassbar den besten Witz, den sie dieses Jahr gehört haben. Das Jahr ist zwar noch jung, aber es sieht schon ganz gut aus für diesen Witz. Das ist wirklich, da hat die Leute, wir wissen nicht, dass die Männer in dieser Welt sehr hart sind.
Ja, also zeigt halt, dass die Unterschiede auch gar nicht so groß sind. Also klar, gibt's da irgendwie kulturelle Verschiedenheiten und so, aber Idioten sind sie alle.
Ja.
Naja, hab ich nicht gesagt.
Echt so. Hast du wohl. Haben wir auf Band. sag mal Bran, ne? In der Szene ist Rob und Bran sagen Tschüssi. Ja. Bran, heißt der eigentlich Brandon? Alle nennen ihn Bran oder heißt der Bran?
Ich glaube, der heißt Bran. Ich glaube, okay. Der heißt Bran, so wie Rob nicht, also so wie Rob heißt und nicht Robert. Mhm. Ich glaube, so heißt Bran und nicht Brandon.
Okay.
Aber nach dem Brandon, dem Bauer oder so.
Ja, ja, klar, nach den ganzen da. Aber trotzdem hätte mich das mal gefragt.
Wie heißt Brandon,
weil wegen der Theorie, die wir jetzt mal nicht erzählen, ne? Weil die jetzt zu aktuell ist, aber deswegen habe ich mich das gefragt.
Ja, naja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist, nee. Die Eltern geben ja die Namen, von daher.
Ja. Und es muss ja immer ein Stark in Winterfell sein, ne? Deswegen darf Brandon nicht mit. Ja. Und dann Rickon, ja, das vergessene Kind, wie wir ihn nennen, taucht plötzlich auf und ist so oberweise plötzlich.
Ja.
Steht so und hört, alle sind weg. Und er sagt, Mama und Rob klären irgendwas. Also,
und dann holen sie
und
Vater
kommen dann
raus
wieder. Und er sagt so, nein, werden sie nicht.
Ja.
Und dann geht er aus dem Zimmer und ich so, okay, seit wann ist er das Orakel von Delphi? Was habe ich denn hier nicht mitgekriegt? Das und dann noch so mit diesem Abgang, willst du Drops Mike, okay.
Aber da dachte ich, ich stell mir das gerade so vor, wie er so, dieser Sechsjährige.
Ja, Drops Stock oder so, was auch immer die Sechsjährigen in der Hand haben, aber das fand ich so super merkwürdige Szene.
Ich finde die halt auch sehr, die wirkt halt so sehr bedeutungsschwanger irgendwie, dass ich halt damals schon dachte, und da kann ich mich auch wirklich noch dran erinnern, dass ich dachte, na, dit Kind, da passiert doch mit dem Kind, der wird doch nochmal irgendwie, dit wird doch nochmal was.
Ja.
So.
Ich hatte den immer wieder vergessen.
Lasse das mal stehen bis zu späteren Staffeln.
Genau, absolut. Das kann man sehr lange jetzt erstmal stehen lassen. So, nächste Szene. Bran ist hier am Weirwood Tree.
Ja.
Wie heißen die auf Deutsch?
Das weiß ich allerdings auch gerade nicht, wie die auf Deutsch heißen. Wahrscheinlich heißen die einfacher als Weirwood. Weirwood ist wieder so unser Riverrun-Problem.
Ja.
Warte mal, ich gucke jetzt hier mal. Weirwood Tree Deutsch. Lauteste Tastatur aller Zeiten. Warte. Das läuft hier total gut mit meinen nö, finde ich nicht. Also jetzt nicht auf
okay. Ja, ist ja auch real. Jedenfalls hängt er darum und betet, Osha kommt ein bisschen abchillen mit. Und da finde ich so lustig, die stellen die ja so super wild da, ne? Die hat ja auch so ganz fettige, durchwuselte Haare.
Ja, ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt, finde ich.
Ja, genau, aber ihr hängt die immer im Gesicht, ne? Die hängt mir, Leute, auch, also du würdest dir die nicht im Gesicht hängen lassen, weil das nervt. Du siehst nichts, es kribbelt. Das ist so, und mich macht das schon verrückt, wenn ich sie angucke.
Ja.
Die hängen die auch immer so über den Augen und so würde man das ja nicht tragen. Auch nicht sie.
Nee, und vor allem nicht, weil sie ja einigermaßen schlau ist.
Ja, kurze Haaranalyse. Dann sehen wir Hodors sehr langen Penis.
Ich hab's rausgefunden.
Und sehr weißen.
Ja. Da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich habe es gerade rausgefunden und jetzt habe ich es wieder weggeklickt. Die heißen Wehrholzbäume oder Herzenbäume. Herzbäume.
Ach, Herzbäume kenne ich aus dem
also
Buch.
Ja, also Hardtrees irgendwie und Weirwood ist Wehrholz.
Wehrholz? Es wird bei Vollmond irgendwie zu einem Busch oder was?
Fast.
Haltet euch von dem Baum fern. Bei Vollmond wird jetzt einen ganz gemeinen, aber so mit Stacheln. Und ich glaube, es heißt Dawn, aber...
aber wir waren eigentlich gerade bei der viel wichtigeren Sache, nämlich Hodors Penis.
Genau. Und wie Osha sofort steil geht und die Liebe ihres Lebens gefunden hat.
Es ist aber auch ein Mordsding und ich weiß, also ich weiß es noch wie heute, dass ich das sofort, nachdem ich die Folge gesehen habe, gegoogelt habe. Und es ist eine Prothese.
Ich habe es total vergessen gehabt. Ich war ganz überrascht, dass es passiert ist. Also auch in dem Moment, als ich es gesehen habe, fiel es mir auch nicht ein, dass ich es mal gesehen habe, sondern tatsächlich, nee. Entweder habe ich da vielleicht weggeguckt damals, also zufällig, weißt du so, und habe das nicht mitbekommen, weil das war für mich
also
ganz
neu. Also ich finde es jetzt nicht so mega scharf, aber ich fand es damit so krass, weil der so lang ist. Und also, dass ich das googeln musste, ob es tatsächlich Christian Nernst
klassischer Penis Fleischpenis ist.
Nein, es ist eine Prothese, aber auch geil. Haben sie ihm einfach eine Penisprothese gemacht, nur für den Gag. Muss ich mal reinziehen. Also ich meine, da haben sich Leute hingestellt aus den von den Ausstattern und haben ihm, oder von den Special Effects Leuten, und haben ihm einen Penis gebaut. Na, nur für diesen Gag, dass er da nachts steht.
Ob er den mit nach Hause nehmen dürfte? So viele Fragen. Nächste Szene. Sam erklärt die weißen Wanderer. Mhm. Und schon wieder nächste Szene.
Okay.
Er erklärt es kurz, also ne, dass
es die gibt.
Man sich das erzählt.
Und dass
er
in einem alten Buch gelesen hat irgendwie, ne?
Genau. Aber da gibt's jetzt erstmal nicht weiter eine Sache, sondern nächste Szene. Cat erreicht das nächste Ziel auf ihrer Nöltour, habe ich hier geschrieben. Aber die Männer freuen sich alle, dass jetzt mal jemand Erwachsenes aus der Stark-Familie da ist. Nicht nur Rob.
Aber sie schickt auch erst alle, oder er schickt erst alle raus, bevor seine Mutter ihn umarmen darf.
Genau. Und dann ist sie erst ganz stolz und dann kriegt er aber auch direkt Stummarrest.
Ja, aber er ist auch relativ sauer auf seine Mutter, dass die sich da so in alles... Ist das schon in der Szene auch, wo er sie so böse anfunkelt, weil sie sich einmischt?
Bin ich mir gerade nicht sicher. Nee, ich glaube nicht, das ist später. Mhm. So ich bei der anderen Szene noch. Da ist jetzt erstmal, dass sie ihm sagt, bla bla bla, was machst du denn hier und so.
Wie viele Männer hast du denn?
Genau, weil hier sind sie ja nur zu zweit jetzt am Ende, deswegen mischt sie sich ja quasi nicht ein. Ja.
Und er sagt dann irgendwie, er hat 16.000, habe ich das richtig im Kopf? Also selbst wenn er gegen Tywin und Jamie getrennt läuft, hat er einfach viel zu wenig Männer.
Ja, das stimmt. Nächste Szene. Große Zelt-Szenen-Zusammenfassung. Tyrion kommt mit seinen neuen Kumpels bei Papa an.
Ja.
Und ich musste sehr lachen bei Timmit, Sohn des Timmit.
Ja.
Und vielleicht heißt mein erster Sohn Timmit. Und vielleicht muss ich ihn jetzt umbenennen in Timmit.
Ja, die sind aber auch echt so ein bisschen Comic Relief, die drei.
Total. Total, vor allen Dingen als Bronn dann sagt, Bronn, Sohn des, ach, würdest du eh nicht.
Ja. Nicht. Und ich glaube, Tywin findet Bronn da sofort irgendwie gut. Also
ja,
der
auch,
hat irgendwie.
Weil er sofort merkt, okay, offensichtlich der Einzige hier im Raum, der irgendwie nicht total durchgedreht ist.
Ja, und der auch keine Angst hat.
Und groß.
Und
ja, genau.
Dem ist es total Latte, ob er da gerade mit Tywin Lannister spricht.
Ja, genau. Der hat halt einfach keinen Respekt so.
Ja.
Und da wird jetzt nämlich nochmal erklärt, warum die da unterwegs sind. Also da, ab dem Moment wusste ich es dann sozusagen auch wieder, weil sie das klären, dass sie wegen Tyrion da sind.
Ja.
Also weil er das Tyrion sagt. Mhm. Genau. Und da inszenieren die so krass, was für ein krasser Alkoholiker Tyrion ist. Weil der die ganze Zeit sich nicht konzentrieren kann, immer auf den Weinbecher guckt und auch immer so die Hand dahin führt.
Ja. Und er,
das fand ich so krass.
Ihm das immer wegnimmt.
Mhm. Tywin.
Was habe ich gesagt?
Tyrion.
Tyrion?
Auch, was mir auch aufgefallen ist, beim ersten Mal gucken nicht und jetzt aber, dass da Kevin schon abhing. Den habe ich nämlich immer übersehen
und
vergessen. Der steht ja auch in späteren Staffeln immer irgendwo rum.
Ja.
Aber irgendwie ist der mir so unklar.
Ja.
Kevan. Das ist auch wirklich, da muss man ja George R. Martin mal sagen, vielleicht noch mal eine halbe Stunde länger an den Namen rumknaspern. Kevan.
Mein Favorite ist immer noch Axel Baratheon.
Ja. Timid Sohn des Timid. So, jetzt sind wir wieder bei Rob. Mhm. Und da habe ich in Klammern, ist das die längste Folge aller Zeiten?
Was mir gerade noch einfällt, Tywin, der gerade Tyrion zurückbekommen hat, schickt ihn aber auch direkt in den Krieg,
richtig, ne? Mit Jaime mit, ne? Ja.
So, mein
Und
Hirn.
Aber auch mit den Jungs sozusagen.
Ja, du gehst mal schön kämpfen.
Ja, beziehungsweise, nee, er sagt nicht, geh kämpfen, sondern die Hügelvölker sagen, wenn wir jetzt da kämpfen gehen sollen und dann unsere Belohnung kriegen, dann nehmen wir den Kleinen hier aber mit an die Front.
Aber sagen die nicht,
als Geisel.
Ja, aber dass er dann auch kämpfen soll irgendwie? Sagen die das nicht sogar? Und
Ja, deswegen, weil sie halt an der Front sind, deswegen muss er ja mit.
Ja.
Deswegen muss er halt auch kämpfen. Und da sagt ja Tywin erst, ja.
Ja.
Haut rein.
Bitte?
Ja. Genau.
Dann stirbt er wenigstens also ehrhaft.
Genau. Ach so, jetzt sind wir wieder bei Rob. Hier, genau, diese ganzen Kriegsgespräche, jetzt verstehe ich die ja, damals habe ich die eigentlich verstanden. Wer rückt mit wem vor, was sind das für Namen, was bedeutet
das? Lass uns das
oft drüber. Da war ja auch Tywin noch total neu damals. Und jetzt checkt man das ja so ein bisschen, was die da überhaupt besprechen.
Ja, stimmt.
Da kommt jetzt ja dieser dieser Spion, den sie da erwischt haben, den er dann sozusagen gehen lässt. Und es ist ja total klar, warum er den gehen lässt, weil der 4-4 gezählt hat.
Ja.
Und ich finde es so krass, dass erstens die Leute im Raum das nicht verstehen und erst dann zweitens auch nicht erklärt, sondern einfach alle auf ihn sauer sind, aus den Zelten stürmen.
Ja, aber das ist wieder dieses Stark-Ding. Das ist doch wieder dieses Stark-Ding, warum ganze Sätze machen. Warum Dinge also außer Ned, der redet zu viel.
Zum Kotzen.
Aber also sie treffen halt auch immer die falsche Entscheidung in Kommunikation. Also,
ja, die Entscheidung war jetzt ja diesmal gar nicht so dumm.
Nee, aber er hätte es
ja
mal seinen Leuten
aber er erklärt es halt nicht. Ja, absolut. Das war so eine dumme Szene. Der Amber da jagt dann aus dem Zelt. Mutti ist sauer, gibt gleich Schnummer.
Ja, aber Mutti ist auch scheiße. Mutti hat dann nichts zu melden. Ey, wenn ihr Sohn König des Nordens sein soll, hat Mutti die Klappe zu halten, weil sie kann nicht seine Autorität vor seinen Gefolgsleuten untergraben. Was ist denn das für eine Asinung?
Ja, absolut. Total. Aber man muss auch mal zu Muttis Verteidigung sagen, dass ihr Sohn vorgestern noch 15 war und auf dem Hof gespielt hat. Da muss sie jetzt auch sich erstmal in die Situation reinfinden.
Okay.
So, jetzt sind wir in King's Landing. Mhm. Barristan wird in Rente geschickt und bockt sich seinen Weg aus dem Thronsaal.
Aber so eine coole Szene für ihn.
Könnt ihr alles behalten.
Aber da ist er mir auch das erste Mal so richtig aufgefallen beim ersten Mal schauen, weil die Szene halt so krass
mir
war.
Auch.
Und der Schauspieler halt so geil.
Ich habe sogar damals in dem Moment überlegt, wer ist das jetzt? Wen schicken die weg? Was hat der gemacht? Ja.
Aber es ist halt eigentlich von Cersei schlau. Sie entledigt sich aller Leute, die sie nicht voll in der Tasche hat. Sie will Jaime einsetzen.
Absolut.
Und sie weiß halt irgendwie Meryn Trent hinter sich, der ja dann da auch noch steht. Und entledigt sich halt so nach und nach all den Leuten, die auch, glaube ich, Robert zu nahe standen.
Au! Ja. Oh, ich hab mir gerade sehr weh getan.
Oh, möchtest du kurz mal durchatmen?
Nö, nee, alles gut. Jetzt geht's. Ich hab mich gerade selber geschnitten.
Au.
Ich bin abgerutscht, aber lassen wir das.
Ich möchte jetzt gerne wissen, und ich glaube, unsere Hörer auch, wie du dich geschnitten hast beim Abrutschen.
Am Papier gerade.
Ah.
Also Cersei ist ja auch, ne, die ist ja immer so eine Mischung aus schlau und dumm.
Ja.
So, die kann halt gut manipulieren und die kann so ihre Schäfchen zusammenhalten, aber die hat so nie diesen großen Blick.
Ja, weil sie halt
so Machtgeil immer nicht gut.
Ist. Also ich glaube, ihre Intelligenz steht halt ihre Machtgeilheit immer so ein bisschen im Weg. Und sagt
ja,
so, nee, hier
und
drüben,
auch so, auch so ihrem Stolz. Die ist ja auch immer die trifft ja auch sehr viele Entscheidungen aus so Stolz.
Ja.
Und das geht halt dann auch.
Und das ist halt der Vorteil von so Leuten wie Varys und Littlefinger, die zu ihrer Schlauheit aber auch einfach halt nichts zu verlieren haben und keinen Stolz in dem Sinne haben. Die wissen halt entweder
absolut.
Also,
oder auch Geduld, also und irgendwie die gucken halt auf so eine mittelfristig oder Langfristigkeit und Cersei denkt halt an jetzt.
Ja.
Genau. Ja, und mir ist in der Szene aufgefallen, wie aggressiv Pycelle irgendwie auch in den letzten und diesen Szenen immer war. Der hat irgendwie diese Bad Cop Rolle so und ich denke mir immer, was will denn der alte Mann? Also was Pycelles Game ist, ist mir sowieso wirklich unklar.
Also ich glaube, der ist halt super opportunistisch und halt auch nicht besonders schlau. Der redet halt einfach immer nur dem Regierenden so nach dem Mund, weißt du, ohne aber, ich glaube, der hat kein Game in dem Sinne. Ich ja. glaube, der hat einfach nur, der ist einfach nicht besonders schlau.
Der will halt da bleiben an der ja. Stelle so, ne?
Und will halt so irgendwie das, was gerade, wer auch immer gerade an der Macht ist, will, das irgendwie schiebt der an oder unterstützt der und das, der Rest war, das war's.
Ja. Und dann kommt ja Sansa und will, bittet quasi um Gnade für ihren Vater. Mhm. Und da rastet Pycelle auch so aus und will sie nicht mehr zu Wort kommen lassen. Ich dachte, was hat er denn jetzt?
Na, das ist wieder so sein Ding. So, sie ist die Sohn ein, sie ist die Sohn.
Ja.
Sie ist die Sohn eines Verräters.
eines Verräterin.
Und aus Verrätern kommen halt nur Verräter bei raus. Und das ist sein ja. irgendwie.
Weil er so denkt, dass das Cersei hören will und Joffrey und so.
Genau.
Verstehe. Naja, und Joffrey gewährt dann Gnade sozusagen, also unter bestimmten Voraussetzungen. Und ich, Trottel, hab das ja damals geglaubt.
Ja.
Und da ist mir aufgefallen, das steckt wohl in uns allen ein bisschen nett.
Ja, oder Sansa, also das ist ja auch wieder so eine Szene, die man wirklich sehr aus Sansas Blickwinkel sieht. Also ja, all das, was wir hören und sehen und die Reaktionen, die wir sehen, das sind, glaube ich, alles Sachen, wie Sansa sie wahrnimmt. Mhm. Und sie sieht das schon alles auch, aber ihr fehlt halt so ein bisschen der Blick auf das große Ganze, so wie uns in dem Moment auch, weil wir kriegen halt nur das zu sehen, was sie sehen will. So.
Ja. Wobei man ja auch dazu mal sagen muss, dass bei der Sache, die dann nächste Folge passiert, das besprechen wir ja dann. Mhm. Wie wir jetzt so tun, als würden wir nichts spoilern. ist ja auch Cersei überrascht gewesen. Also das ist ja tatsächlich sozusagen.
Stimmt.
Ob, Joffrey da.
Aber da bin ich nochmal. Ich freue mich darauf, die Folge nochmal zu sehen, weil ich will da nochmal auf ein paar Gesichtsausdrücke ganz genau gucken.
Na okay. Wir sind übrigens am Ende. Doch schon.
Bitte?
Ja. Das letzte ging jetzt schnell. Vielleicht hatte ich eine größere Schrift.
Guck mal, ob du einen Zettel verloren hast.
Nee, nee. Das ist jetzt die letzte Szene gewesen.
Ach, krass.
Na, ist doch gut.
Nee, ist super.
Wir kommen irgendwie immer ganz gut am Ende an. Oder raus oder rein. Ich habe hier zu stehen. Nochmal für.
Ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen, ich hatte da irgendwie noch auf mehr gehofft. Aber das irgendwie jetzt.
Halt unglaublich viele, also wir gehen echt fast überall mal hin und auch mehrere Male.
Mhm.
Also der Editor von der Folge war ganz aufgeregt. Ich mache hier nichts am Stück, ich springe hier hin und her, da müsst ihr jetzt alle durch.
Aber das hilft, glaube ich, da die Folge, in dem Fall die Folge interessanter zu machen, weil die wäre halt sonst wirklich super viel so Exposition, weißt du? Also so super viel
Aufbau. Naja, wird extrem viel erklärt und ja, total.
Und ich glaube, deswegen ist die so, springt die so hin und her. Und das hilft halt auch, dass man, ich glaube, diese viele hin und her springen hilft halt auch, dass man glaubt, dass das alles gerade gleichzeitig passiert. Mehr oder weniger.
Naja, das stimmt.
Also, was ja
das
auch stimmt. ungefähr so sein wird. Also, wir sind, glaube ich, noch nicht an dem Punkt, wo die Zeitlinien von dem, was wir sehen, so deutlich auseinander.
Für mich ist das bis heute immer noch, also jetzt in der sechsten Staffel, für mich ist das halt gleichzeitig.
Also ja, so. Ich mache mir jetzt keine Gedanken darüber, ob das jetzt irgendwie 3 Wochen früher oder später passiert ist. So. Ja. Weil es fängt ja auch dann irgendwann an, dass es jetzt gerade nicht akut eine Rolle spielt bei ganz vielen Erzählsträngen, ob die jetzt gerade gleichzeitig passieren. Die kommen halt am Ende, werden die alle an einem Zeitpunkt ankommen. Weißt du? So. Und die werden halt vielleicht unterschiedlich schnell erzählt, aber die werden das am stimmt. Ende schon auf derselben Sache rauskommen.
Ja. Hab ich euch eigentlich schon erzählt, dass mein Freund Nils letzte Woche Tom Vlaschia, a.k.a. Jaqen H'ghar, interviewt hat.
Oh mein Gott. Ja. Sind die jetzt beste Freunde und wir kriegen Tom
Absolut.
Zu uns und können den interviewen?
Nee, weißt du, was das... Ich wollte ja, dass Nils ein Foto mit ihm macht, aber sein Handy hat gerade geladen, während er das Interview gemacht hat. Aber ganz süß, der Tom wollte unbedingt ein Foto mit ihm machen. Aber das Foto haben wir halt trotzdem nicht. Ich habe dann mehrere Tage lang Facebook und Instagram von ihm beobachtet, in der Hoffnung, er würde es hochladen, hat er aber nicht.
Ja, das hat er nur für sich und stellt sich das zu Hause auf.
Ja.
Aber also da müssen wir vielleicht irgendwie...
Aber er meinte, super netter Typ.
Ja.
Und vor allen Dingen konnte er wie ein Profi sich der Sache nähern, weil ich habe ihm einen kleinen Stichpunktzettel zu Wer ist Jaqen H'ghar und wie ist da die Story, den er sich auf dem Weg dahin durchlesen hat, ganz hektisch. Weil er das ja nicht guckt. Und er musste ein paar Mal sehr lachen.
Aber jetzt müssen wir irgendwie zusehen, dass wir mit Tom beste Freunde werden. Wenn Nils schon beste Freunde mit ihm ist, müssen wir das jetzt auch werden, damit wir ihm mal vielleicht 2, 3 Fragen stellen können.
Ja, das stimmt.
Das ist so ein Wunschtraum.
Ich lade ihn einfach nächstes Jahr zu meinem Geburtstag ein und dann läuft das schon. Na, Jacqueline mag halt auch jeder so, ne? Ja, ist irgendwie eine Figur, die jeder irgendwie cool findet.
Und ich mag auch den Typen. Ich habe so 2, 3 Interviews mit dem gesehen und der ist echt sympathisch, finde ich.
Also ich find den ganz angenehm. Er hat auf jeden Fall genau wie ich so einen kleinen Hang zu übertriebenen Filtern auf Fotos. Hat mir direkt sympathisch ist.
Ja, auf jeden
Fall. Ja. Das so als Abschlussnotiz.
Super.
Ja.
Freunde, schön, dass ihr Leute mit uns durchgehalten habt.
Ja.
Naja. Was?
Eine Badewannenzeit.
Und ja, schreibt uns. Erzählt uns, was wir alles falsch sagen. Ich vergesse dann oder in den Korrekturen, so, dass ihr uns korrigiert habt, aber hinterher fällt's Maria auf.
Genau.
Danke,
oder Kevin. oder auch einfach so könnt ihr uns auch jederzeit schreiben,
ja,
was ihr so mögt an Game of Thrones oder nicht oder was ihr doof findet oder warum ihr nicht weitergeguckt habt oder was irgendwie alles.
Und
schreibt uns
und
alles.
Und wird sie Lysa, Lysa oder Lisa ausgesprochen? Und dann bitte in welcher Synchronisation ihr das geguckt habt und deswegen wisst, wie sie ausgesprochen wird.
Ja.
So.
Genau.
Wäre wichtig für mich. Dann.
So, Leute.
Sind wir soweit?
Wir sind soweit.
Drei, zwei, eins. Tschüss.